Duisburg. Wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse. Ganz stark. Und jetzt die Chance. Rein und dort. Tor!
Da ist es. 5:4. Und wer macht es? Nano langsam. Bringt die Füchse in Führung. Ja, Wahnsinn.
Ist natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen.
Schieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.
Ja, herzlich willkommen zu Late Hit, dem offiziellen Podcast der Füchse Duisburg. Mein Name ist Oliver Rettig, Episode 20. Was war das für eine Saison, oder? Gekrönt mit einer tollen Abschlussfeier, die auch, glaube ich, gezeigt hat, wie sehr die Fans an den Füchsen hängen. Und wir wollen mal Revue passieren lassen, wir wollen auch ein bisschen nach vorne schauen und das erledigen für euch eure, ich sag mal, Stimmen im Fuchsbau. Aber da gehöre ich zum kleinen Anteil zu. Die lautere Stimme, ich würde so eigentlich sagen, die lauteste Stimme, die man in und um die Füchse herum wahrnimmt, ist sicherlich, da müssen wir nicht diskutieren, unser Hallensprecher. Und der ist heute so lieb und geht mit mir noch ein bisschen die Saison durch und schwelgt mit mir in Erinnerungen. Schön, dass du da bist, Justin Holland.
Ja, schön, dass ich da sein darf und Servus in die Runde.
Ja, um so ein bisschen aufzulockern, habe ich eine Starting Six vorbereitet, ein sogenanntes Blind Ranking. Das heißt, wir wollen das direkt zum Anlass nehmen, um die Saison ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und ich habe mal einfach random, also nicht ganz random, schon ein bisschen was dabei gedacht, 6 Momente in der Saison einfach mir rausgepickt. Das können einzelne Situationen oder Spiele gewesen sein. Und ich würde dich bitten, ohne dass du weißt, was noch für Sachen kommen, einfach blind zu sagen, jo, das ist auf Platz so und so viel von 1 bis 6. Und mal gucken, ob du am Ende dann zufrieden bist.
Alles Platz 1, war alles super.
Tendenziell auf jeden Fall. Wir fangen mal an mit dem Overtime-Treffer von Erik Fierch in Tilburg.
Boah, gehe ich auf jeden Fall schon mal gut mit. Da ich ein bisschen Bedenken habe, was noch kommt, setze ich den erstmal auf die 3.
Ich glaube, das ist eine gute Idee gewesen. Wir machen weiter mit einem Overtime-Treffer. Und zwar der war der so bedeutsam, weil der Gegner nicht einmal die Scheibe berührt hat. Das war der Overtime-Treffer von Adam Kiedewitz gegen die Scorpions zu Hause.
Ja, setze ich sofort auf die 2.
Okay. Dann habe ich mir vielleicht das schönste Tor in der Saison rausgesucht. Das war Michael Fomins Between the Legs unter die Latte gegen die Eisbären Hamm.
Ja, da geht ja nichts anderes außer die 1. Das Ding war ja wirklich erste Sahne.
Du hast ja die ersten 3 Plätze schon verbraten. Heieiei. Dann komme ich jetzt zu dem 8:3 und dem höchsten Derby-Sieg seit etlichen Jahren.
Ja, Derby-Siege sind immer schön. Die ersten 3 habe ich, deswegen geht der auf die 4.
Ja, und jetzt habe ich noch 2 Playoff-Momente rausgeguckt. Ja,
das war mir schon fast klar.
Und zwar einmal natürlich das Tor, was den Sieg gegen den Südmeister gegeben hat. Und zwar Kater Popovs Schuss in den Winkel gegen
Denkendorf. Ihr geht auf Platz 1 B. Ich habe ja keine andere Wahl mehr. Setze ich auf den 5.
Und jetzt habe ich noch einen Moment offen. Den können wir ja direkt zum Anlass nehmen, so ein bisschen darüber zu sprechen. Für mich vom Kommentieren oder auch von der Lautstärke in der Halle, so mit der emotionalsten Moment, das war Adam Zowals Siegtreffer gegen Lindau in den Playoffs. Was hast du da gedacht in dem Moment?
Was habe ich da gedacht? Mir ging da ganz, ganz viel durch den Kopf. Mhm. Erstmal habe ich gedacht, meine Güte, ist natürlich alles, man fiebert da unten ja genauso mit wie auf den Rängen und ich glaube, mich hat es auch nicht mehr in meinem Stuhl gehalten. Ich habe das Mikro irgendwie schon angehabt, also ich weiß nicht, ob ich da eine Vorahnung hatte oder nicht. Ja, und dann kommt die Scheibe da so, ich sag mal, in den Slot rein und dann steht der Adam da und macht dieses Ding rein, packt dann Jubel aus. Und ich glaube, danach war ich das erste Mal in der ganzen Saison nach der Tordurchsage wirklich heiser. Also ich glaube, da habe ich die letzten Körner nochmal rausgenommen und einfach wirklich ins Mikro reingebrüllt. Das war so ein richtiger Brustlöser. Das war so, als wenn man diese Belohnung für diese ganze harte, aber ehrliche Arbeit über die ganze Saison hinaus in einen Moment reinpacken würde. Und leider, leider, leider ist das mein Moment 6, aber es tut mir wirklich leid, wenn Adam das hört, ehrlich, es tut mir wirklich leid. Es war also Gänsehaut. Wenn ich dran denke, dann wirklich, also es ist ein Gänsehautmoment gewesen, den möchte ich nicht missen.
bevor wir jetzt in die detaillierte Analyse einsteigen, aber wenn wir bei dem Moment nochmal bleiben, das ist eigentlich auch so ein bisschen bezeichnend für die Saison, dass so ein Spieler wie Adam Zowal, der häufig überzähliger Spieler in der vierten Reihe war, der dann aber auch verletzungsbedingt natürlich auch in die oberen Reihen vorgestoßen ist, aber der, glaube ich, weit davon entfernt war, irgendwelche Ansprüche zu stellen, zu meckern, unzufrieden zu sein, der sich immer nebst Studium, was ja auch nicht ganz so easy ist, da in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. So ein Spieler, der bekommt dann so einen Moment. Eigentlich ist das so, sagt das irgendwie alles über diese Mannschaft aus, dass irgendwie jeder eine Rolle hat und nicht die Top-Guys das auch machen, klar, aber es macht dann so ein Adam Zowal. Und die ganze Mannschaft rastet komplett aus. Das ist auch irgendwie bezeichnend für uns. Das
ist geil. Also, was soll ich dir dazu sagen? Also, ja. Das zeichnet ihn erstmal als Sportler aus, jede Situation, jede Rolle einfach anzunehmen, fürs Team da zu sein. Ja. Und es zeichnet ihn aber auch aus, einfach mal dieses Selbstvertrauen zu haben. Ich meine, du hast es angesprochen, das ist der amtierende Südmeister. Die sind nicht ohne Grund am Platz an der Sonne da hinten nördlich von Österreich gelandet. Und ja, dann kommt er da an und dann belohnt er sich halt wirklich für so viele Momente, wo er vielleicht die Faust in die Tasche machen musste, wo er sich geärgert hat, aber alles runtergeschluckt hat für die Mannschaft und den Spirit hochgehalten hat. Und ganz ehrlich, habe ich ihm vom Herzen gegönnt. Richtig guter Sportler.
Wenn wir mal so ein bisschen den Kader mal so durchgehen und nach Blöcken mal so schauen und bei den Torhütern mal anfangen. Wie würdest du das bilanzieren? Ich glaube, wenn man auf den ersten Blick hat, Torhüter des Jahres in der Oberliga Nord, ich glaube, da wird nicht so schlecht gelaufen irgendwie.
Ja, also wenn ich jetzt kommentieren müsste, dann wird jung brutal gut aussehen. Naja, also ja, Leon Villerscheid, also ich glaube, der Junge, der ist menschlich top. Also ich durfte ihn direkt am Media Day kennenlernen und mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Da habe ich schon gemerkt, okay, der ist menschlich, hat der wirklich einiges auf dem Kasten. Charakterlich auch super und der hat mich hier von Spiel zu Spiel, hat der mich so begeistert, dass ich am Ende des Tages auch ein Trikot von ihm zu Hause habe. Ich glaube, der geht den Weg in die DEL und der wird seinen Weg machen. Und wir können froh sein, dass so ein Schnapper mal für Duisburg die Scheibe gehalten hat.
Und was sich bei Adam Zowal auch schon bestätigt hat, dass die gesamte Mannschaft gebraucht wird. Wenn man sich bei den anderen Töter anschaut, die hatten auch ihre Momente. Marco Brilic hat in Lindau quasi so mit den Sieg festgehalten. Dann, auch wenn es nicht mehr so die Rolle gespielt hat, was der Aaron Kaiser im ersten Drittel in Deggendorf gemacht hat, war auch brutal. Der hatte da 3.000-4.000%er Saves dabei, wo auch sicherlich der ein oder andere, der dann da war, beim Südmeister gedacht, was ist denn für ein Torwart da in Duisburg, was ist das denn für einer? Der hält ja auch was, also das finde ich auch so bezeichnend, dass unsere jungen Torhüter auch eigentlich ihre Momente, so time to shine bekommen haben und eigentlich auch glücklich da rausgehen müssten.
Ja, also weiß ich nicht, glücklich jetzt, ich denke mal gerade bei Marco Brilic, über die Saison hinaus ist vielleicht nicht so, weil halt der Leon sehr viel gespielt hat.
Ja, das stimmt.
Wenn er denn dann mal, ich sag mal blöd gesagt, aus Mannheim abgerufen wurde, dann war der Marco da, hat geliefert. Aaron Kaiser, ich glaube, ein sehr unglückliches Debüt gegen die Scorpions hier gehabt. Wir führten 3-0, drei Scheiben, zweites Drittel.
Stimmt.
Bei zwei daneben gepackt. Aber ja, ich sag mal, Marco hat uns die Serie in Lindau mit viel, viel, viel Talent und Können wirklich auch gewonnen. Da muss man natürlich auch sagen, der war so ein bisschen, ich sag mal, aufgewärmt, möchte ich es mal nennen, weil er bei den Junghain zum Einsatz kam und die dann ja auch nochmal dann in Richtung Playoffs gegangen sind. Ja, Aaron Kaiser ist, also man spielt da nicht ohne Grund, ich sag mal, Top Division in der DNL. Das hat man auch gesehen, dass der Junge ordentlich was auf der Pfanne hat. Und da ist genau das Gleiche wie beim Adam Zowal. Die haben einfach die ganze Saison die Faust in die Tasche gemacht und dann waren die wirklich da, wo man sie gebraucht hat. So, und sind wir ehrlich, wirklich Marco Brilic, sein Moment, Lindau, Aaron Kaiser, was du gerade schon gesagt hast, in Deggendorf, was er da gehalten hat, wirklich brutal gut. Auch hinten raus, klasse, Spiel verloren, aber ich war mit der Torhüterleistung, egal wer da am Tor stand, ich war da nie unzufrieden mit. Natürlich muss man sagen, okay, die sind jung, aber die dürfen Fehler machen, aber aus Fehlern lernt man. Von daher, wie gesagt, ich gehe da komplett mit und sage, wir hatten auf jeden Fall drei wirklich gute Schnapper hier in Duisburg.
Also als der Aaron Kaiser bei Spiel 5 in Deggendorf die ersten 10 Minuten alles zugemacht hat, da ging es im Block schon rum, okay, der hält heute alles. Schussbilanz 70, gehaltene Schüsse und wir gewinnen 1-0, irgendwie in der Overtime oder so. Aber starke Leistung auf jeden Fall. Ja, wenn wir uns um die Abwehr kümmern, man sagt ja so lapidar immer, die Abwehr gewinnt die Meisterschaften, gibt es da so Sprüche. Aber ich glaube, neben dem, wozu wir gleich kommen, zu den fantastischen Stürmern, die wir auch dazu bekommen haben im Laufe der Saison, in die Abwehr ist wirklich für mein optisches Gefühl ein unfassbares Upgrade gewesen im Vergleich zur letzten Saison.
Ja, du hast dich auf jeden Fall, also du musstest dich verstärken, nicht, dass wir jetzt in der Vergangenheit immer schlechte Verteidiger hatten. Aber ich sag mal, wenn du ambitioniert in der Oberliga auftreten möchtest und ja, die internen Ziele sind uns beiden ja bekannt gewesen. Wenn man sagt, okay, wir wollen Pre-Playoffs erreichen und wir wussten alle, okay, das reicht halt nicht, du möchtest halt Top 6 haben, dann kommst du nachher mit dieser Zwischenrunde, ne, die kommt dann raus und dann sagst du, okay, was willst du spielen? Ne? Willst du, ich sag mal, willst du spielen, um dabei zu sein oder willst du dabei sein und Heimrecht haben? Ich habe es in der Saisoneröffnungsfeier gesagt, Heimrecht wäre mein größter Wunsch, also Platz 4. Und da brauchtest du halt einfach in der Kombi halt auch eine richtig starke Verteidigung. Und ich glaube, die haben wir dieses Jahr mehr als souverän auf dem Eis gehabt.
Sticht da einer für dich von den Defendern heraus, wo du sagst, wow, das war wirklich der Fels in der Brandung oder ein Garant auch für den Erfolg im Endeffekt?
Boah, einen da rauszuheben ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, wenn ich jemanden rausheben müsste, dann würde ich tatsächlich schon sagen, dann eigentlich darfst du keinen rausheben.
Eigentlich nicht, ne?
Es ist schwierig. Also die haben es, egal wer ausgefallen ist, die haben es immer gut gemacht. Ja, also es hatte ja auch nicht jeder immer in jedem Spiel seinen festen Reihenpartner, man hat rotiert und so weiter und so fort. Boah, rausheben ist halt so, also ich würde sagen, aufgrund dessen, weil er auch das C auf der Brust hatte, muss ich sagen, hat das sehr, sehr abgeklärt gemacht.
Ja.
Natürlich gab es da auch mal Spiele, die durchwachsen waren, das passiert jedem Sportler, aber ich würde sagen, die guten Spiele, die abgeklärten, souveränen Spiele, die haben halt ganz klar überwogen. Aber wie gesagt, ich möchte da jetzt niemanden irgendwie schmälern wollen oder sonstiges. Also die haben im Verbund, haben die wirklich alles gut wegverteidigt, muss man sagen.
Also wenn man sich die letzten Jahre so anschaut, da weiß ich noch ganz genau, dass man beim Aufbau dachte, oh mein Gott, gefährlich, warum fährt er dann nochmal hinter das Tor? Und dann verliert er die Scheibe. Und das, was du allen unseren 5, 6 Verteidigern auf jeden Fall positiv crediten muss, ist, dass die so sicher an der Scheibe waren, ganz wenig dumme Turnover, selbst unter Druck auch schlau. Ich finde, Philipp Kuschel hat zum Ende der Saison super federfrei gespielt. Noah Münzenberger ist ein verdammt junger Spieler. Und was der da abgespult hat, auch offensiv versucht zu machen, fand ich auch überragend. Und Namen rausnehmen ist immer doof, aber aufgrund einer anderen Problematik-Situation würde ich den Pascal Grosse gerne rausnehmen. Jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt sportlich defensiv gegenüber den anderen überragte. Er hat schon offensiven Input auch gehabt, aber was der Junge, glaube ich, für den Mannschaftsgeist auch mit reinschmeißt und wie der wirklich, wenn man das im Spielertunnel sieht vorm Spiel, was der gelöst ist und immer Sprüche bringt, das ist schon fast auf Schimmi-Niveau, weil der ist ja eiskalt.
Der ist schon so der gute Launebär.
Der ist der gute Launebär und der flachst dann immer noch so rum und wenn es 3-3 steht und irgendjemand hoppelt die Scheibe über den Schläger und der rutscht dann aus, dann lacht der Pascal noch und steckt die anderen so an, dass er auch weiß vom Mindset her, okay, ist jetzt nicht Leben und Tod, wir haben Bock zu gewinnen, aber ist auch noch das Spiel, was Spaß macht. Und ich glaube, der verkörpert das sehr gut.
Definitiv, da hast du vollkommen recht. Aber wie gesagt, ich glaube, rausheben sollte oder darf man da echt niemanden. Du hast gerade angesprochen, Noah Münzenberger allein zum Beispiel. Was hat der Junge für einen Schritt gemacht?
Auf jeden Fall. Also der ist, finde ich, auch jetzt ein Kandidat, was man jetzt so gehört hat am Rande der Saisonabschlussfeier, dass er auch wahrscheinlich in der nächsten Saison auch höher Ambitionen hat als Förderlizenz. Spieler und ich bin mal gespannt, wo sein Weg hinführt, aber ich glaube schon, dass der seinen Weg auf jeden Fall gehen wird. Wenn wir in den Sturm schauen, da ging die Saison ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, problematisch los. Wir hatten im Sommer das Geplänkel um Jack Blum mit dem alten Verein Höchstadt, wo es dann vertraglich und so weiter ein bisschen hin und her ging und er hat, auch wenn es, glaube ich, ein sehr feiner Junge war, irgendwie nie so richtig Fuß gefasst und sein kongenialer Partner aus der Vorsaison, mit dem er sich viel erhofft hat, vielleicht der Pechvogel der Saison, Klaas Planitz.
Ja, nicht nur vielleicht. Ne?
Also definitiv
der
sogar.
Der Pechvogel.
Ja, und die beiden haben halt nicht das zusammen irgendwie zeigen können, was sie vielleicht drauf haben. Und ich glaube, das war auch ein Schlüssel, wo man zumindest am Anfang der Saison sagte, oder?
Ja, also ich meine, der Jack hat natürlich am Anfang der Saison auch seine Tore gemacht. Und ich denke mal, dass man von ihm halt nicht dieses körperliche Spiel erwarten konnte und auch nicht erwartet hat, aber ich glaube, er ist halt einfach mit den ganzen Möglichkeiten, die er hatte, mit dem, wo der Verein oder was der Verein für ihn alles gemacht hat, eben nochmal, um halt wirklich auf die Situation im Sommer mit diesem kleinen Sommerdrama da darauf zurückzukommen. Ich glaube, das ist halt einfach so eine Rechnung, die halt nicht beglichen wurde. So, und es gibt halt Spieler, die finden sich hier oben, ich sag mal, in der oberen Hälfte Deutschlands finden sich absolut zurecht in der Oberliga Nord. Und es gibt halt Spieler, und da gehört er für mich persönlich mit rein, die fühlen sich halt in der Oberliga Süd wohler. Die haben vielleicht dann nochmal den ein oder anderen Reihenpartner mehr oder fühlen sich dann da aufgehobener wegen der Gesellschaft oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung, das Gefühl hatte ich bei ihm. Und am Ende des Tages hat er ja dann einen neuen Verein gefunden und ich glaube, da auch recht gut dann funktioniert gehabt. Von daher war eine Sache, die man ja sicherlich ausprobieren konnte. Das hätte natürlich auch gut gehen können. Jetzt überleg dir mal, dass Duo Planitsch und Blum schießen ja auf einmal 30, 40 Tore. Ne?
Ganz anders dann.
Ne? So, dann sieht es ganz anders aus. Du bist halt ausgeblieben, aber nichtsdestotrotz, also ich durfte ihn ja auch kennenlernen. Sehr, sehr feiner Kerl, sehr ruhig vor allem und am Ende des Tages hat es dann einfach nicht gepasst.
Ja, und ein dritter Pechvogel oder Unglücksvogel war Egils Kainz. Auch mit viel Vorschusslorbeeren gekommen, da hat man sich gerne an die Zeit in Nimburg erinnert, wo er mit Sander Somanes ja ein Duo gebildet hat, was da hat, glaube ich, jeder 70, 80 Punkte in der Saison da gehabt. Und ich glaube auch, als die Füchse da gespielt haben, weiß ich nur, Somanes und Kainz, da hatte man gar keinen Bock drauf, gegen die zu spielen.
Wurde brutal schwer gegen die,
Wurde brutal schwer und ja, er ist auch irgendwie nie so richtig reingekommen. Also schade irgendwie, ne? Also dass diese lettische Karte, da hat man ja gedacht, das würde so funktionieren, aber hat irgendwie dann doch nicht so funktioniert.
Ja, also was heißt nicht funktioniert, wenn von drei Letten sich zwei verletzen, einer dauerverletzt ist, sich dann eine Sperre halt abholt und der andere, also Ausländer sind halt dafür da, um halt Unterschiedsspieler zu sein. So, und wenn es halt einer von drei ist oder einer von zwei ist, dann wird es halt schwierig. So, und wenn man, ich sag mal, dann den in Anführungsstrichen stärksten Mann, also den Solmanis, neben sich hat und dann immer und immer wieder diese Dinger aufgelegt kriegt, aber scheitert, da kommt man in so eine Abwärtsspirale.
Ja.
Und am Ende des Tages würde ich sagen, ist der Egels da überhaupt nicht mehr rausgekommen.
Genau, sagst du richtig. Das Gefühl hatte ich auch beim Klaas, der ja nicht der klassische Goalgetter war. Aber ich weiß auch ganz genau, wie wir in der Vorbereitung gesagt haben, nach dem DEG-Spiel, auch da hat er sich ja verletzt, aber auch schon davor, haben wir gesagt, boah, der Mann, der hat so ein Auge, der läuft so schlau, der weiß genau, was er macht. Da gab es nicht wenige, die gesagt haben, das ist unser stärkster Ausländer gerade, der Klaas-Plan.
Ja, also ich weiß noch, wo ich hier selber dann, ich sag mal, im Sattel saß und die Fans noch begrüßen durfte. Wir haben gegen die Franzosen hier gespielt, gegen Gothique Damien, weiß ich noch. Musste ich nämlich noch ein bisschen meine alten Französischkenntnisse aufwerten. Also da hat er mir richtig gut gefallen und ich glaube, das hätte auch gut was werden können. Aber ich sag mal, man sagt halt, glaube ich, so, hast du Scheiß am Schläger.
Absolut.
Und das war bei ihm leider Gottes so. Nichtsdestotrotz, absolut feiner Kerl. Muss man da einmal auch lobend erwähnen. Der Mann, der war halt wirklich immer beim Training da und so weiter und so fort, war bei vielen Auswärtsspielen mit dabei. Also Hut ab, trotz alledem, dass er nicht spielen durfte. Und ich glaube, das hat ihm so ein Stück weit auch wehgetan. Aber dass er da so das Team mit supportet, finde ich schon stark.
Was wir vielleicht sagen können, ist, dass der Klaas ja auch ganz gut Deutsch spricht und auch schon einige Jahre in Deutschland ist. Da war die Option mal irgendwie, ob er vielleicht einen deutschen Pass bekommt. Und anscheinend hat es jetzt nicht funktioniert. Aber vielleicht ist die Tür ja noch gar nicht dazu geschlagen. Vielleicht klappt das ja irgendwann nochmal. So wie ich gehört habe, gibt es auch keinen neuen Verein und keinen festen Plan, so wie ich das gehört habe. Also wer weiß, was mal irgendwann in der Zukunft passiert. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, wie man auf diese Ausfälle bzw. auf diese Leistungsschwankungen reagiert hat. Ich glaube, das war der Schlüssel für das, was wir am Ende für schöne Sachen gesehen haben. Ich glaube, Sanche, unser kleiner Wirbelwind, Phil Sanche, unfassbar. Also er hat ja nach der zweiten Playoff-Runde als Top-Torjäger quasi die Runde verlassen. Und Louis Uffing, ich glaube, so ein Mann mit DL-Erfahrung zu halten, auch für die nächste Saison. Also das waren zwei Verstärkungen, die haben die Füchse, glaube ich, am Ende dann
ins
Heimrecht geschossen.
Ja, also die haben die wirklich gut vorangebracht. Die haben sich aber auch nahtlos dem Team gefügt. Mhm. Das muss man natürlich auch sagen. Und ich glaube, man hat da auch ein bisschen so charakterlich drauf geachtet. Also Phil Sanche, muss ich sagen, am Anfang sehr belächelt mit seiner Größe. Und die ganze Liga hat ihn natürlich belächelt. Also ich bin jetzt auch nicht gerade der Größte. Und wenn dann ein Eishockeyspieler ankommt, der noch kleiner ist als ich, da ja, okay, alles gut. Aber dann kommt er hier an mit Jetlag. netzt hier direkt nochmal ein, super nett. Ja, also ich glaube, an dem hat man und wird man zum Glück auch wirklich richtig, richtig Spaß haben. Man möchte sich jetzt mal ausmalen, der kommt halt nicht mitten in der Saison oder sonstiges oder zur Primetime, sondern der macht mal so eine Vorbereitung mit und dann spielt er sich mit so einer Reihe einfach mal wirklich vernünftig ein. So, also nee, den konnte man ja gar nicht aufhalten, wie viele Fouls der eingesteckt hat, ne? Wie oft der angegangen wurde und der hat sich geschüttelt und ist immer und immer weiter gelaufen und gelaufen und gelaufen, er hat sich nichts gefallen lassen. Also wirklich großartiger Sportler.
Und wenn wir auf Louis Iffing auch mal schauen, auch ein Spieler, der auch raumgreifende Schritte hat, der eine gewisse Größe auch hat und auch Abschlussstärke hat. Ich glaube, diese Kombination in der ersten Reihe, wir wollen auch Carter Popov nennen, der auch dann dazu kam, der am Anfang so ein bisschen nicht sein Potenzial entfalten konnte, aber ich glaube eigentlich zum Ende hin fast seine Hochkurve hatte von der Leistungsdichte her.
Ja.
Das war schon eine gute erste Reihe.
Definitiv. Also ich denke mal, gerade mit Louis Iffing, hast du schon erwähnt, kam halt auch nochmal so eine ganze Ecke Erfahrung mit rein. Ich meine, Louis ist noch jung, im Eishockey ist es halt wirklich noch jung und er hat halt so viel Erfahrung. Ich finde, er hat sie super in die Mannschaft eingebracht, er hat die Mannschaft wirklich gut nach vorne gebracht und er weiß halt einfach, wie man spielt. So, der musste sich durchsetzen, hat es durchgebissen, hat viele Stationen schon durchgehabt und am Ende des Tages kann man froh sein, dass man so einen Spieler für Duisburg begeistern konnte und auch weiter begeistern wird. Das haben wir ja im Rahmen eines Heimspiels schon verkündet. Und da muss man auch einfach sagen, also abseits vom Eis, super bodenständig, super toll, super loyal. Und auf dem Eis dann einfach ein absoluter Kämpfer, setzt sich da ein, geht voran. Und wenn es mal sein muss, dann rotzt er einfach mal einen ab und dann zappelt das Ding auf einmal im Giebel. Ne? Und genau so was erwarte ich von einem absoluten Führungsspieler. Top, also wirklich Top-Spieler.
Wenn wir die Saison mal so ein bisschen chronologisch betrachten, also dann gab es diese Phase nach der Verletzung von Klaas Planitz und da merkte man so in den Herbst rein, zum November rein, oben mit Egils Kainz, das läuft auch nicht so. Und man hatte bei den Heimspielen aber trotzdem irgendwie gemerkt, diese Truppe kämpft brutal. Also da wurden die Scorpions ja auch schon früh geschlagen, die Tilburger wurden früh geschlagen und dann gab es so an dieser Kante zu, ist eigentlich ein starkes Team, aber irgendwie treffen die nicht, gab es dann so für mich zwei Schlüsselmomente. Und das war einmal diese Heimniederlage zur Jahreswende, dieses 2-7 gegen die Herford Ice Dragons.
Ach, hör mir auf, ja. Ich erinnere mich.
Und das war, glaube ich, so ein richtiger Schlag ins Gesicht, wo man gesagt hat, so, wir müssen die jetzt schlagen, damit wir oben dran bleiben und den Abstand irgendwie nicht größer werden lassen. Und das war so ein richtiger Klatscher. Und dann gab es ein paar Tage später das Derby in Herne. Und das fing auch schlecht an, das erste Drittel. Da lagen die Füchse, glaube ich, 3-1 hinten.
Ja.
Und dann kam dieses zweite Drittel,
und dann ging's los,
wo Micha Fumin getroffen hat. Und dann gewinnst du da 8-3. Und
dann ging's los.
Und das, glaube ich, wenn man jetzt ohne die Spielertypen, aber von den Spielen, die wir gehabt haben, das waren zwei Spiele in der Zusammenstellung. Das eine war Ende Dezember, das andere war, glaube ich, 5.1. oder irgendwie sowas. Das war, glaube ich, entscheidend.
Ja, das ist halt mit Sicherheit so ein Dreh- und Angelpunkt gewesen, wo die Mannschaft sagte, ey Jungs, passt mal auf, wir wissen, wir können es besser. Ne? Ich meine, gegen Herford, den Standort darf man natürlich auch nicht schmälern. Ne? Aber
die haben das weitestgehend gut gemacht eigentlich.
Ne? Herford muss man einfach dann in dem Moment auch hinter sich lassen, wenn man sagt, pass mal auf, ich möchte Heimrecht haben. So, oder ich möchte halt die Top 5 erstmal erreichen. Und dann musst du oder dann darfst du auch gerade zu Hause nicht so präsentieren. Und ich glaube, die Mannschaft wusste das. Und die wusste, dass man auch irgendwie so ein bisschen eine Antwort schuldig ist. Erste Drittel bei den Miners so ein bisschen stümperhaft und ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen nervös oder sonstiges und ich weiß nicht, ob danach so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, aber was die danach gemacht hatten, also wirklich, und ab da fing das bei mir an, so, wo ich sage, okay, wenn die wollen, dann können die wollen, die können, die werden, die machen und dann sind wir ja wirklich jedes Spiel, egal wo wir gespielt haben, sind die marschiert, die haben gekämpft und der Frank hat es ja auch immer auf PK gesagt gehabt, meine Mannschaft, die kämpft volle 60 Minuten und das hast du auch einfach wirklich gesehen. Die haben, egal wann, haben die dann nachher nicht mehr aufgegeben. Die sind gelaufen, die haben Schüsse geblockt, ne? Die haben, also sag mal, dieses Einer für alle für einen, die haben dieses Motto dann nachher einfach gelebt und das ist halt ein ganz, ganz großer Schlüssel gewesen, damit du am Ende des Tages die Vierter geworden bist.
So, und als die Füchse dann so in den Januar, Februar gegangen sind und schon der Platz 5 immer so inne war und immer so auf der Kante war, diese obere Gruppe auch zu schaffen, dann gab es so ein bisschen die Angst, so, was ist mit Leipzig? Das ist eine Mannschaft, das hat Frank auch immer gesagt, die sind auf dem Papier stark, die sind gefährlich auf dem Papier. Und die ging es ja hinter sich zu lassen. Und da weiß ich noch, da hat man gerechnet, oh, wie viele Punkte braucht man? Dann spielt man noch in Rostock. Und dann gab es dieses Spiel, wo die Füchse quasi in Rostock, wo man ja auch erstmal gewinnen muss. Du hast die Busfahrt in den Knochen, das ist eine Mannschaft, trainiert von Lenz Hoccio, die immer rennt und auch einen Zusammenhalt auch hat, wo die Fans auch da wirklich eng dran sind. Und dieser Sieg da, wo auch die Mannschaft aus der Kabine dann die Fotos geschickt hat und so ausgelassen war, das war ja dann letztendlich die Absicherung für die obere Gruppe. Und ich glaube, das war auch nochmal so ein Moment, wo die Mannschaft gemerkt hat, boah, hier geht was. Wir wollen jetzt nicht nur in die obere Gruppe kommen, wir schielen noch nach oben.
Ja, nochmal einen Punkt weiter. Dann nochmal einfach den Fans nochmal den Bonus geben. Und wir hatten ja auch dann, ich sag mal, so eine kleine Heimstärke. Also auswärts haben wir uns eigentlich immer gut präsentiert. Ja. Beziehungsweise gut präsentiert, aber es hat dann nicht für Punkte gereicht.
Ja.
Und ich glaube, das hat auch einfach so ein Mindset dann vielleicht, okay, total. Zu Hause spielen, zu Hause sind wir gut. Das ist halt wie, ich sag mal, mit Trikots zum Beispiel. Ne? Man hat dann immer mal so ein Aberglaube. Spielst du dann mit den Trikots, verlierst ein Spiel, ziehst sie nochmal an, verlierst sie wieder, spielst aber dann in den schwarzen Jerseys, was wir dann nachher überwiegend gemacht hatten. Ja, gewinnst du da, gewinnst du nochmal, dann hast du auf einmal was im Kopf, wo du denkst, ey, alles klar, die Mannschaft ist da voll im Tunnel, voll im Fokus und die sagt dann, okay, in schwarz gewinnen wir, hier gewinnen wir, alles klar, dann gewinnen wir und dann ist gut. Und das muss halt einfach tragen, wie gesagt, also das haben sie gemacht in der ganzen Saison wirklich top.
Und dann kamen wir dann tatsächlich in diese Top-5-Gruppe. Und dann hast du ja nur noch Top-Spieler gehabt. Auch wahrscheinlich für die Nord-Teams eine nicht schlechte Sache. Dann anders als die Süd-Teams, die noch normale Hauptrunde gespielt haben, wirklich mit Dampf. Jedes Spiel musste gewinnen, dann in Richtung Playoffs zu gehen. Ja, und dann, weiß ich noch, dann hieß es, oh, wen haben wir denn noch auf der Liste? Oh, wir haben die Scorpions zu Hause. Oh, und wir müssen am Ende noch nach Tilburg. Und das letzte Spiel gegen Halle, das wird wahrscheinlich das Endspiel. Alle Spiele gewonnen.
Ups. Soll ich jetzt sagen, tut uns leid, oder?
Nein, aber da hat man gerechnet, oh, hör mal, ah, oh, nee, da brauchst du gar nicht. Da holen wir vielleicht maximal 3-4 Punkte. Nee, wir holen 9.
Gut, aber was erwartest du denn? Also wir reden halt über die Top 5, da ist halt keine Fallobst-Mannschaft drin. Ich meine, die Oberliga Nord war so irgendwie noch nie. Deswegen ist da überhaupt kein Team drin, wo du sagtest, also da reicht dann irgendwie die halbe Kraft. Du musst hier in jedem Spiel immer 110% fokussiert haben. In Tilburg, da waren wir ja selber auch da und da ich auch gedacht, was die Jungs da gemacht haben.
Das war krank, ja.
Wirklich sehr gut. Ich meine, wir haben ja dann davor auch nochmal einen Sieg in Tilburg geholt gehabt. Ich meine, 10, 11 Jahre ist es her gewesen, bevor wir da gewonnen hatten.
Das war Erik Fies Overtime.
Und ja, und da haben wir wirklich, also das war Balsam für die Fanseele.
Total.
Da auch so deutlich zu gewinnen.
Weil man natürlich einklammern muss, dass die Tilburger nicht mit der Top-Aufstellung waren. Wir aber auch nicht. Wir hatten Sander Solmanis nicht dabei.
Ich wollte gerade sagen, wir haben auch ein paar Spieler nicht dabei gehabt, aber am Ende des Tages war es vielleicht von denen ein bisschen schon für die Playoffs. Die waren halt sicher durch, konnten nicht mehr hoch, nicht mehr runter. Aber auch solche Spiele müssen gespielt werden. Und wenn die Trappers was haben, dann ist es halt auch wirklich 4 gute Reihen, die halt auch wirklich marschieren können. Also die können diese Ausfälle auch mal kompensieren. Am Ende des Tages war es dann vielleicht auch einfach wieder das, was uns die Saison ausgemacht hat, dieses ein Team, dieses kämpferische und dann hat man sich da vielleicht auch einfach mal belohnt. Ja, natürlich muss man sagen, die Tilburger hatten einen wirklich jungen Torhüter im Tor, der seine Chance da gekriegt hat, hat seine Sache auch gut gemacht, vielleicht kam der Schritt dann noch mal ein bisschen zu früh, aber auch da, ne, Danny Albrecht ist kein schlechter Trainer, hat die Entscheidung getroffen, hat ihn spielen lassen. Am Ende des Tages ist mir das völlig Wumpe gewesen, Olli, ehrlich, wir haben da gewonnen, ich war absolut glücklich, bin mit einem Lächeln nach Hause gefahren und am nächsten Tag wieder zur Arbeit, ne? Also ganz einfache Sache.
Und dann ging es auf die Playoffs zu und in die Playoffs und dann kam das Verletzungspech. Dann gab es so diese Steine, die einem in die Beine geworfen werden. Man muss auch das zweite Spiel gegen die Scorpions nehmen, jetzt in der Zwischenrunde, wo man ganz kurz vor Schluss geführt hat und dann kriegt man den Ausgleich, ich glaube 1,9 Sekunden vor Ende.
Der 1,3 Sekunden.
1,3.
Das war natürlich sehr, sehr, sehr unglücklich.
Die Gesamtsituation.
Mit der Gesamtsituation, die hier in der Halle passiert ist, mit der kleinen Unterbrechung aufgrund eines medizinischen Notfalls direkt hinter der Bank. Und hat man aber auch gesehen, wie nah unsere Mannschaft eigentlich bei den Fans war. Weil ich fand irgendwie so ein bisschen, das war so ein kleiner Knackpunkt. Und dann hast du halt einfach eine Mannschaft mit den Scorpions da, die einen Etat haben, den hat manch DL2-Ligist nicht.
Mhm.
Also die pulvern da Kohle raus, muss jeder wissen.
Über die sprechen wir auch gleich, ne?
Ist das den Mellendorfern komplett selbst überlassen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das war so ein kleiner Break und dann hat man am Ende des Tages aber trotz alledem gegen die starken Scorpions hier zu Hause wieder gepunktet und du hast halt nicht 3 Punkte denen geschenkt und gesagt, alles klar, war nett mit euch, auf Wiedersehen. Von daher auch mit dem einen Punkt war ich an dem Spiel Auch wenn es hätten drei sein können oder sogar müssen, war ich trotz alledem irgendwo zufrieden.
Und dann gingst du in die Playoffs und dann hast du Sanis Solmanis verloren und da geisterte schon durch die Halle, der kommt nicht mehr zurück, das ist unwiederbringlich. Dann spielst du zu Hause gegen Lindau und dann hast du in einer Unterbrechung scheiden dann mit Klaas Planitz, der in die Bande fällt und ja, Chemie, der vom Linienrichter zu doll umarmt wurde. war natürlich jetzt keine Absicht, aber passiert dann auch noch. Fallen dir noch zwei Spieler aus und dann fällt dir Edwin Schitz nachher auch noch aus. Also ich wüsste eine Anzahl von Mannschaften, und zwar alle, die das nicht hätten kompensieren können in der Tiefe. Ja. Über Michael Fomin, der in der Zwischenrunde schon ausgeschieden ist, will ich gar nicht sprechen. Sagen,
also, Michael Fomin ist ja schon vorher
brutaler Verlust gewesen.
Ausgefallen. Ich glaube, der hätte auch nochmal einen richtigen Griff auf die Playoffs gehabt.
Der hat gebrannt, ja.
Ja, aber ich sag mal, Edwin Schitz, Oberschenkel nachher dann gehabt, verletzt runter. Ja, und die Szene mit Klaas und mit Jimmy, die kotzt mich jetzt immer noch an.
Die ist sehr bitter.
So, ja. Am Ende des Tages kann man da jetzt wieder drauf rumreiten. Lustig ist übrigens auch, das können wir den Zuschauerinnen und Zuschauern ja verraten, wir sitzen in der Schiedsrichterkabine.
Wir sitzen.
Fun Fact. ja, also für mich persönlich geht da ein Stoß und ein Beinstellen voraus, verletzt sich der Klaas. Schimmi möchte da einfach dieses geschlossene Zeige der Mannschaft. Ne, möchte sich dann in dem Fall auch Noah Kane von den Lindauern mal packen und vielleicht mal in sein Freundebuch eintragen lassen. Und ja, also mehr als ein bisschen Käbelei war es ja am Ende des Tages nicht. Ja, und dann kommt dann einfach eine Linien- oder eine Linesperson an, die völlig übermotiviert in diese Situation reinrennt.
Auf den Chemie fällt und ihn so festhält, dass er die Schulter mitzieht und ich weiß nicht was.
Ja, also ne, am Ende des Tages fällt er ihm auf die Schulter, ne, und ja, ich glaube, also der saß ja dann auch ziemlich nah vor mir. Das Ganze war ja relativ nah an der Zeitnahme. Also mit dem Blick vom Chemie und dem Packen an die Schulter habe ich mir auch schon wieder gedacht, oh weia. Ja, wo er dann noch in die Kabine gegangen ist, dann war es natürlich besiegelt. Und ja, das ist halt, also für mich unbegreiflich. Am Ende des Tages hättest du einen Spieler weniger verloren, wenn man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl in dieser Situation gezeigt hätte, weil ich meine, es sind ja Playoffs und es gibt ja auch so eine gewisse Playoff-Härte. So. Und wenn eine Verletzung von einem Teamkameraden auf dem Eis passiert, dann ist es ja meistens so, dass dann der ein oder andere da mal sagt, immer, das machst du aber nicht nochmal. So, und dann da so reinzugehen. Ja, wenn ich jetzt hier meine ganze weitere Meinung über irgendwelche Schiedsrichter die Saison preisgeben müsste, dann sind wir morgen noch dran. Deswegen machen wir einfach mal weiter.
Ja, apropos Schiri-Meinung und so Situation, kommen wir auf die letzte Serie zu sprechen, die gegen Deggendorf. Da müssen wir jetzt mal das Blatt vom Mund entfernen. Wir dürfen jetzt freisprechen.
Oh, nett.
Das war schon einzigartig. Also ich kann mich kaum an ein Heimspiel erinnern. Und zwar das zweite Heimspiel gegen die Deggendorfer, wo dann die Sperren ja schon ergangen waren und das Fuchsfell schon an der, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, an der Plexiglasscheibe in Deggendorf hing. Ich kann mich an kaum ein Spiel erinnern, wo man mit so einem, ich sag mal, mit so einer Wut im Bauch, sag ich mal ganz nett, mit so einer Energie in die Halle gegangen ist. Und man hat es auch daran gehört, wie laut der Gegner ausgepfiffen worden ist, als er zum Warm-up aufs Eis kam. Das war so richtig, da war richtig Pfeffer drin dann.
Ja, also ich sag mal, gefühlt war die ganze Oberliga Nord hier, ne, davon mal.
Ja, das stimmt.
Also das war wirklich schön. Ja, aber ich war selber in Deggendorf, als dieser Fuchsfell klar war.
Was sagst du dazu?
Ja, was soll ich dazu sagen? Geschmacklos, asozial, ekelhaft, macht man nicht. Also man kann sich auf dem Eis hassen, man kann sich ein paar Schmähgesänge an den Kopf werfen. Man kann auch mal irgendwie aneinander geraten oder sonstiges und ja, alles gut, gar kein Problem. Aber wenn dann nachher zwei gesperrte oder erstmal zwei Spieler gesperrt werden, weil man da nachträglich irgendwie was, ja, ich sag mal, dem DEB zuschickt, wo man sagt, okay, pass auf, das war unglücklich, der DEB dann an demselben Spieltag, also am Morgen des Spieltages, so entscheidet und zwei Schlüsselspieler rausnimmt aus Reihe 1, dann weiß ich nicht, wie da die Entscheidungskraft ist. Intern hat man ja dann auch hier viel gehört. Am Ende des Tages sind sie dann gesperrt gewesen. Der Luis und der Carter, die waren dann nachher mit dem Auswärtsblock, mit den paar Männchen, ich glaube, mit denen waren wir dann 11 vor Ort. Die waren dann auch nachher da und da habe ich mich natürlich auch mit dem Luis und mit dem Carter so ein bisschen unterhalten, auch über dieses Fuchsfell. Und man hat es halt zu Beginn des Spiels gesehen, es wurde aufgegangen, es wurde sehr schnell ruppig. Unser Coach, der Frankie, der musste da von dem Ordner von der Treppe zurückgezogen werden, weil er von Fans provoziert wurde. Der Fabian hat, soweit mein Infostand reicht, dann den Luis und den Carter zu uns in den Gästenblock geschickt, weil es am Plexiglas, wo sie hätten locker stehen können, hat einfach ja vielleicht auch zu gefährlich für die beiden war, weil man weiß es natürlich nicht.
Muss man sich mal vorstellen.
So, und Fuchsfell noch dahingestellt. Also das ist ja schon geschmacklos und wirklich, wirklich ekelhaft. Ne? Also vielleicht haben die da unten einen anderen Geschmack als wir hier oder sonstiges. Weiß ich nicht, vielleicht ist die Luft hier oben ein bisschen besser als da unten, keine Ahnung. Aber was dann überhaupt nicht geht, und da hat der Ordnungsdienst für mich auf ganzer Linie versagt. Und da kam ja auch einer kommen, der hat jetzt einen Fan, hier so ein Fanordner oder sonstiges. Wenn ich sehe, dass da ein Fan im Block steht, ne? Also schwarz gekleidet, alles mögliche, nicht als Ordner zu erkennen, seinen Fanschall wegwirft und dann in eine Klopperei da reinrennt, die von dem Zuschauer ausgelöst wird, weil da einem Gästespieler an den Kragen möchte. Und da ist mir das auch relativ egal, ob das jetzt ein Duisburg-Spieler war oder nicht. Ganz ehrlich, selbst wenn es jetzt einer von Herne gewesen wäre oder sonstiges, das ist ein absolutes No-Go. Das funktioniert nicht. Die Spieler haben einfach geschützt zu werden. Die haben wirklich einen sicheren Bereich zu haben. Und wenn da jetzt ein Bierbecher fliegt oder sonst was, ja, mein Gott, da gibt es ein paar böse Wörter. Ja, komm doch her, dies, das. Ein kleinen Trash-Talk und dann ist gut. Aber dass man da einen körperlich angehen kann und den dann noch nicht mal so der Halle verweist, dass er halt auch nicht mehr reinkommt. Also weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll, außer halt wirklich, das sollten sie dringendst überdenken und hoffentlich sportlich, ja, sich dann auch nochmal, also die Zuschauer sollten sich sportlich der Mannschaft dann auch mal anpassen und einfach mal supporten, weil die haben kein schlechtes Team. Wir hatten sie hier geknackt, ne, davon mal ab. Also es wäre auch was möglich gewesen, gerade mit vollem Kader. Aber rein menschlich muss dieser Standort auf jeden Fall wachsen, definitiv.
Also da sprichst du mir aus der Seele. Also es hat mich auch sehr geärgert. Ich war auch bei Spiel 4 vor Ort und sie haben es nicht nötig, weil sie sportlich, das sind wir jetzt auch gegen Tilburg, auf jeden Fall sehr, sehr weit kommen können, wenn nicht sogar vielleicht die Top-Chancen haben von allen vier Mannschaften, die noch drin sind. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber diese Arroganz, die ja teilweise an den Tag gelegt wird, auch von den Fans dort, die meiner Meinung nach eine total schlechte Stimmung zu Hause fabriziert haben. Also das ist eigentlich lächerlich gewesen, muss man sagen, für 2600 Zuschauer fand ich eine Katastrophenstimmung. Ja. Für ein Heimspiel, also nur wenn die Tore gefallen sind, war es laut. Also muss man mal ganz böse so sagen, da gibt es andere Standorte, die da wesentlich mehr Palaver machen. Und dann auf dem Parkplatz dann so angesprochen zu werden, ihr verliert heute zweistellig oder mit Kotzgeräuschen irgendwie bedacht zu werden, wenn man so vorbeiläuft. Es gibt immer mal irgendwie so Geschichten, da kann man drüber weggucken, aber das hat das Bild nicht gerade positiv aufgerundet.
Sagen ich mal
so.
Glaube, es wäre alles nie so hochgekocht, wenn man diese Sperren nicht von vornherein gehabt hätte. So, du musst dir mal vorstellen, ja. du wachst in einem Hotelzimmer auf, dann klappst deinen Laptop auf und machst deine Mails auf. Und dann siehst du da zwei E-Mails vom DEB mit irgendwelchen Sperren für das Spiel, was stattfindet. So, und wenn mich nicht alles täuscht, dann waren die Jungs vielleicht auch schon beim Pre-Games-Gate. Man zahlt ein Hotelzimmer für
ja,
die.
Ja.
Man nimmt die mit. Ne? Also alles Mögliche. Ne? Die kosten einem ja auch da am Ende des Tages Geld. So, und dann muss der DEB halt auch einen Tag eher entscheiden. Das funktioniert nicht. Gut, bist du jetzt auch angereist, kann man sich drüber streiten. Aber ich wusste noch nicht, dass man solche Tricks braucht, um den Fuchs zu schlagen, weil am Ende des Tages ist es für mich dann einfach so ein Ding von Angst gewesen. Weiß ich nicht, also ausgerechnet die Reihe 1 so zu schwächen, weil man da was gesehen haben,
die haben sich in die Hose geschissen,
was amtlich, kein ja. Schiedsrichter in dem besagten Spiel, wo es gewesen sein soll, nicht einer gesehen hat. Und da ist halt auch die Frage, wieso verhängt der DEB da Sperren, wenn die Schiedsrichter auf dem Eis den Videobeweis zur Rate hätten ziehen können, nicht getan haben. Also unser holländischer Schiedsrichter, der öfter mal hier war, der hat sofort abgewunken. Wir beide kennen ja auch das Video mit der Szene. Ja. Und selbst da, er hat die Situation im Blick gehabt. Das sieht man ganz klar auf dem Video. Dem DEB lag nichts anderes vor.
Das ist es, ja.
Und dann da noch eine Sperre rauszuhauen, also da, weiß ich nicht, da spalten sich die Meinungen,
sagen also, wir mal ganz, wenn man, ganz nett. Wenn man das jetzt rein, also man kann es natürlich so bewerten einmal, wieso geht der Gastverein hin und sucht sich dann Szenen aus dem Spiel heraus aus, das ist eine Sache. Wenn man das aber sportlich bewertet, was da dem DEB dann vorlag, das sind zwei Aktionen gewesen, die aus dem Spiel heraus keine Spielraum waren. Luis Uffing geht auf jeden Fall erst auf die Schulter, hat also Kontakt zur Schulter. Und aus der Entfernung, in der die Kamera das aufgenommen hat, ist auf keinen Fall festzustellen, zweifelsfrei festzustellen, dass du im Nachgang eingreifst und einen Spieler sperrst, dass ein Angriff aufs Knie stattgefunden hat. Das ist erstmal der erste Fehler. Und Kater Popov, der hat die Hand irgendwie im Gesicht vom Spieler. Das ist kein Cross-Check, wo der Schläger ins Gesicht geht, sondern eher die Hand geht. Kannst du aber auch von der Hintertor gar nicht zweifelsfrei erkennen, wie er getroffen wird.
Das ist ja das
und der Spieler steht sofort auf und nimmt seine Position ein. Und dann ist die Begründung des Gegners, ist, dieser Spieler war ja dann in der Situation, wurde gesagt, wo das Tor fällt, konnte er nicht mehr eingreifen. Er hätte auch so nicht eingreifen können. Er war mit dem Rücken zur Szenerie in der Mitte des Tores und das Tor fiel vom rechten Bullikreis aus.
Wenn wir aufs Tor schießen, kann eh keiner eingreifen, außer der Torhüter und selbst der hält nicht viel. Aber nein, also ich weiß, was du meinst. Also die Szene mit Luis Uffing, es soll ja ein Kniecheck gewesen sein.
Mhm.
Dann weiß ich nicht, wieso man sich die Schulter hält. So, also, ne, wenn man jetzt dann gedacht hätte, okay, pass mal auf, das war ein unkorrekter Körperangriff oder sonstiges.
Ja.
Okay, würde ich ja noch irgendwo halbwegs verstehen, auch wenn das keine Spieldauer darstellt. Mhm. Aber ein Kniecheck ist ja eine aktive Ausführung gegen das Knie des anderen. So, die lag ja schlicht und ergreifend nicht vor. Dann fährt er runter, sieht man auch auf dem Video, setzt sich hin und hält sich die Schulter und wird dann noch behandelt. Gut, aber am Ende des Tages sind das Herren, die das entscheiden müssen, die, vielleicht
zu weit weg sind vom Geschehen.
Vielleicht nochmal den ein oder anderen Optikertermin wahrnehmen sollten. Brille Vielmann gibt es zumindest hier bei uns. Ne? Vielleicht gibt es Apollo Optik bei denen, weiß ich nicht. Und vielleicht sollten sie da die Sinne nochmal schärfen.
Ja, wir wollen aber nicht nur grämen, sondern wir wollen auch das Positive rausziehen. Also das haben wir auch schon gesagt. Also das, was die Mannschaft dann mit dem dezimierten Kader dann gegen dieses Top-Team dann geliefert hat. Und wir haben auch nicht über das Auswärtsspiel, wo du dabei warst, gesprochen, wo es Sekundenbruchteile gewesen sind, die am Ende darüber entschieden haben, als Niklas Mannes knapp am Tor vorbeigeschossen hat. Und dann quasi mehr oder weniger im Gegenzug dann, dass das Tor fällt. Wäre das so nicht ausgegangen und du wärst mit einer 2-1-Serienführung hier nach Hause gekommen, das haben auch ein paar Spieler auf der Saisonabschlussfeier gesagt, das war dann nochmal der Knackpunkt.
Es war so ein Game-Changer.
Game-Changer.
Ja, genau. Ja. Nee, aber ich war ja selber da und wir waren halt leider Gottes, sag ich auch offen und ehrlich, schon zu weit in Richtung Deggendorf gefahren, als man auch dann die Info gekriegt hat, okay, pass auf, die beiden sind gesperrt, wir treten heute mit wirklich sehr, sehr stark dezimierten Line-Up an. Und dann haben wir gesagt, weißt du, weit komm, die Tickets haben wir eh schon geholt, wir fahren jetzt einfach hin, hatten wir geplant und fertig ist. Und dann waren wir da und also ich wusste nicht warum, aber am Ende kackt die Ente. Das war halt immer so mein Motto. Und dann über drei Drittel wirklich mit 2,5 Reihen gegen 4 Reihen wirklich ein Top-Spiel zu machen, Chancen zu haben. Und ich finde, dass das spiegelt da so ein bisschen das wieder, machst du sie vorne und nicht, kriegst du sie hinten rein. Aber am Ende des Tages ist es ein Overtime-Winner von denen, den der Leon, ich glaube, von 50 möglichen hält den in den 49 Mal. Überragend. So, und der rutscht halt durch. Wie gesagt, junger Torwart kann passieren. Und davor muss man einfach gucken, wieso läuft der denn so frei dahin? Wieso kann der schießen und so weiter? Das, was die Jungs da abgerissen haben, da ist mir das Ergebnis als Fan jetzt nicht ganz egal. Aber das, was sie da abgerissen hatten, das war brutal. Also wirklich brutal. Da gibt es keine Worte für. Also, was die da gezeigt haben, ja, leck mich doch am Zückerli, ehrlich. Also das war eine Einstellung, das war eine Moral, die haben halt wirklich, wirklich gezeigt, ey, pass auf, Uffing und Popov fehlen hier, wo fehlen die? Ne? Nimm das Deggendorf, ganz einfach. Mhm. Und dann gab es immer und immer wieder keine Rückschläge, es ging immer weiter. Wenn ich wirklich, also war einer meiner Top-3-Spiele, die ich auswärts von den Füchsen gesehen hatte, es war wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel. Und ich glaube, die Mannschaft hat das auch gut honoriert, dass trotzdem ein paar Fans da waren. Und am Ende des Tages musst du da nicht verlieren. Gewinnst du da, dann hast du hier natürlich noch mal ein bisschen Fahrwasser. Auf der anderen Seite verlierst du da. Ich habe zum Tobi habe ich gesagt gehabt, es geht ganz einfach. Entweder gehst du in den Bus rein und deine Beine tun weh, aber du willst und kannst. Oder aber du gehst in den Bus rein, verlierst, dann deine Beine tun doppelt weh. Und das sind dann einfach Playoffs. Mit dem dünnen Kader tut es halt dann auch noch mal weh. Du musst mehr Shifts fahren. du kriegst mehr Eiszeit, du kriegst ein bisschen mehr Härte vielleicht auch ab, gerade in dieser Serie, obwohl Lindau ja auch schon nicht ganz so ohne Härte gespielt hatte. Und ja, am Ende des Tages ist das Meckern auf hohem Niveau. Trotzdem war die Saison halt wirklich hervorragend.
Genau, diesen Schlusssatz, der gefällt mir, so wollte ich es auch summieren. Wir wollen mal diesen Rückblickblock abschließen, aber noch in der Gegenwart so ein bisschen bleiben und auf das Halbfinale schauen. Jetzt sind beide Südmannschaften, die noch drin sind, und zwar Deggendorf gegen Tilburg und auch Memmingen gegen die Scorpions mit 2-0 in Führung in der Serie. Was meinst du, läuft das auf so ein bayerisches Finale aus, Deggendorf-Memmingen?
Also
oder trotzdem Scorpions noch, sodass sie zurückkommen?
Boah, schwierig, also sehr schwierig. Die Scorpions sind ja immer so der selbsternannte Aufstiegsaspirant seit Jahren und ja, kriegen es irgendwie nicht hin. Auf der einen Seite habe ich echt gar keine Lust mehr auf die, weil nächste Saison gibt es dann wieder noch mehr, die da reinstecken, dann kommen dann noch wieder ganz andere Leute und was weiß ich nicht was. Auf der anderen Seite wäre es natürlich für die Liga auch weiterhin gut. Ich meine, wir müssen uns vor denen ja nicht verstecken. Wir haben ja immer ganz gut gegen die ausgesehen. Tilburg, glaube ich, das war's. Also ich glaube, die gehen in die Sommerpause. Ich glaube, das kriegen die nicht hin. Die haben halt nahezu wirklich ja, komplettes Line-up da und kriegen die halt nicht in den Griff.
Und man muss auch noch sagen, dass ja die BWM oder so noch stattfindet, obwohl die holländischen Spieler da fast alle aus Tilburg kommen. Das heißt, da kann es auch noch sein, dass denen jetzt auch noch einige Spieler fehlen. Also das kommt ja nochmal oben drauf dann, ne?
Ja, das wäre wirklich, für Tilburg wäre es der Super-GAU. Wenn sie jetzt spielen, wenn sie jetzt das 3-0 in der Serie kassieren, dann sind die raus. Und das Gleiche gilt auch für die Scorpions. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Aufbäumen oder sonstiges, aber dann sind die raus. Am ehesten würde ich dann tatsächlich den Scorpions zutrauen, dass sie da nochmal gewinnen und für eine Überraschung sorgen und die Serie drehen könnten. Aber bei Tilburg, das sehe ich auch über, ja, wenn ich jetzt die Saison so Revue passieren lasse, das sehe ich dann nicht. Dafür haben die auch in der Saison ein bisschen zu viele Federn gelassen, trotz alledem natürlich einen guten Platz gemacht gehabt. Und ja, ich würde schon mitgehen und sagen, okay, es gibt ein Finale aus Südligisten.
Wenn man so die gesamte Lage in der Oberliga sich anschaut, vor allem im Süden, da hat jetzt Passau angekündigt, dass die nächste Saison nicht für die Oberliga melden. Bayreuth hat es ja schon im Laufe der Saison erwischt. In Heilbronn gibt es so eine Art Umswitching, dass die Eisbären Heilbronn jetzt sozusagen die Lizenz von den Falken nehmen. Muss man sich da insgesamt so ein bisschen Sorgen machen um die, ja, nicht nur die finanzielle Situation der Clubs in der Oberliga, aber auch irgendwie um die Ligenstruktur, um die Zukunft der Oberliga, wenn jetzt nach und nach die Vereine bekunden, dass sie das nicht mehr tragen können?
Ja klar, also gehen wir mal weg vom Süden, reden wir mal über den Norden. 11 Mannschaften. So, jetzt denkt ihr mal aus, die Scorpions steigen wirklich mal irgendwann auf. So, und da kommt jetzt keiner nach und irgendeiner sagt, okay, pass mal auf, ne? Bei dem einen oder anderen Verein ist so das Geld vielleicht auch mal ein bisschen knapper gewesen. Ja, auf einmal stehst du da mit 9 Mannschaften, dann stehst du vielleicht da mit 8. Was machst du denn da? Also da muss der DEB dringend dran arbeiten und einfach sagen, pass mal auf, solche Standorte, die du hattest oder die nachher auch auf irgendwelchen, ich sag mal, Ausweichligen aufspringen mussten, wie jetzt wie zum Beispiel. Genau. Sorry, aber die müssen halt einfach wieder, die gehören in die Oberliga. So ein Standort wie Dortmund, Standort wie Ratingen. Ratingen ist jedes Jahr mindestens im Halbfinale, wenn nicht sogar Finale, haben jetzt natürlich auch gegen die Moskitos, gegen die Eagles.
Eagles heißen die, ja, gegen
Vorsicht. Die, von mir aus auf Steelers, kannst du nennen, wie du willst, aber gegen die Essener haben sie natürlich das Nachsehen gehabt, aber auch da, jetzt überleg mal, du hast Dortmund, du hast Essen, du hast Neuwied, dann in Timmendorf steigt SAP mit ein, du hattest damals die Hamburg Crocodiles, du hast in Berlin hast du natürlich 2 Vereine gehabt, so, und dann sieht es auch deutlich besser aus und ich finde, der DB muss dringend darüber nachdenken, weil auch Profi-Eishockey und die Oberliga ist ja immer so eine Ausbildungsliga, das muss einfach bezahlbarer werden. Es geht gar nicht anders. Die Vereine gehen da wirklich zugrunde, die haben keine Chance mehr, die finden sich dann irgendwo in der NRW-Liga oder was wieder, spielen dann gegen den Königsborner JEC und kämpfen da um den goldenen Apfel.
Die Bulldogs.
Da reicht ja nicht mal für die anderen, hast du, weißt du? Also da müssen die sich auf jeden Fall Gedanken machen.
Ja, und denke auch, also mir, ich finde ja so eine Situation oder so eine so einen Modus, finde ich mal ganz interessant, wenn man das so ein bisschen so handhaben würde, wie es auch in der NHL passiert, dass man wirklich unter den Mannschaften aus Nord, Süd, Ost, West, die die Oberliga stemmen können, dass man da vielleicht eine Liga draus macht, aber nach regionalen Gesichtspunkten, das heißt, dass die Hauptzahl der Spiele und Gegner immer noch aus dem Umkreis kommen, aber mal so in der NHL oder im Football, sag mal, so ein Interleague-Spiel hat, also dann spielt mal eine Mannschaft aus dem Westen oder Norden mal ein Spiel gegen den Süden, um auch so die Attraktivität hoch zu haben, weil Modi, die dazu führen, dass ich 6-mal gegen Herne spiele oder 8-mal gegen die Scorpions, ist auch...
Da ist die Luft raus.
Macht zwar Spaß mal, aber 8-mal ist dann auch irgendwie viel.
Dann ist die Luft raus. Und du musst halt einfach gucken, dass wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir spielen freitags in Rostock, da musst du dann einfach gucken, dass du auch dann sonntags zum Beispiel in Hamburg spielst. Mhm. So, du kannst halt nicht erwarten, dass so freitags Rostock, hey, du juckelst hier um 8 Uhr morgens los, spielst dann da um 18, 19 Uhr, dann bist du um 22:30 Uhr bist du im Bus, fährst wieder zurück, die Jungs sind dann um 5 Uhr morgens hier, fahren dann noch nach Hause und dann hast du vielleicht nochmal ein Auswärtsspiel auf einmal in Leipzig, also das kannst du ja keinem erklären, das funktioniert ja nicht. Ja. Das ist dann wie mit den Feiertagen zum Beispiel, so achtet man nicht einfach darauf, dass dann jeder Standort vielleicht irgendwie so die Chance hat, naheliegend zu sein, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt überlege, wir hatten Erfurt hier am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Ja.
So, wer kommt denn davon mit? Ein, zwei, drei Leute? Ein Auto hätte gereicht. So, wie viele Leute wären von Tilburg mitgekommen? Also ich würde mal sagen, die hättest hier mindestens 150 Tilburger begrüßt. So, und da muss man einfach sagen, und das ist dann einfach nicht wirtschaftlich, was der DEB da mit den Vereinen macht. Das ist dann einfach eine Ligenplanung, die kopflos ist. Und am Ende des Tages dann einfach auch mit dafür verantwortlich ist, wieso dann auch Vereine, auch im Süden, einfach sagen, okay, pass mal auf, wir können uns das einfach irgendwo auch nicht mehr leisten, weil am Ende des Tages, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Und damit packe ich jetzt mal einen Fünfer ins Phrasenschwein.
Ja, man kann auch sicherlich gespannt sein, was in der DL2 passiert, weil wenn die Griffith-Pinguine, die sich ja in fabulöser Weise anschicken, aufzusteigen, die ja 3-0 die Serie schon führen. Ja,
heute Spiel 4.
Heute Spiel 4, vielleicht sogar dann den Einzug ins Finale perfekt machen. Da wird sicherlich auch nochmal was ändern. Wenn die in die DL hochgehen, wird sich ja die Kaderstruktur in Krefeld sicherlich verändern. Da ist die Frage, das hat vielleicht auch auf die Mannschaften, Kooperationspartner Auswirkungen, die im Umfeld sind. Ist die Frage, was dann auf dem Spielermarkt dann so los ist auch. Ne?
Ja, natürlich. Also es macht immer attraktiver. Es ist egal, ob die Krefelder aufsteigen oder vielleicht die Huskies oder Bietigheim. Am Ende des Tages ist auch die Frage, ob die überhaupt gehen.
Mhm.
So, und das ist halt so das Ding an der Sache. Wenn du sportlich Erster wirst, dann muss es dir irgendwie ermöglicht werden, halt auch aufzusteigen. Und wenn wir jetzt Dresden in der DEL als Beispiel nehmen,
ja.
Also ich würde sagen, super Club, alles Mögliche, aber DEL war ja gar nichts für die. Projekt war es.
Weit abgeschlagen.
Also ich glaube, man kann es Projekt nennen, aber wirklich ebenbürtig war man da teilweise gar nicht. Du hast ja immer wieder ein, zwei gute Spiele gehabt, eine gute Phase oder sonst was, aber beim Rest, ja, und ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht auch für Krefeld oder Kassel oder auch Bietigheim dann einfach wieder so ein Schritt zu früh ist. Aber es hat einfach, wie sind wir wieder beim Thema Finanzen, aber auch vom Standort her, ne? Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also am Ende des Tages muss jeder Verein das selber wissen. Also ich kann jetzt ja nur über Duisburg reden, was ich dann dabei denke. Also ich glaube, wenn wir jetzt an der Stelle von Krefeld wären, boah, ich wäre dann Zwiespalt. Ich glaube, ich würde lieber noch mal ein Jahr definitiv defensiver denken und mich wirklich weiter noch irgendwie intern wachsen, ein bisschen Heu beiseite schaffen und dann vielleicht, wenn es dann der sportliche Erfolg zulässt, wovon ich da mal ausgehe mit dem Kader, dann vielleicht darauf die Folgensaison hochgehen. Aber sonst, gute Frage.
Ja,
wir kriegen gerade reingeflattert, dass Bietigheim Steelers noch nicht mal gemeldet haben. Heißt also, im Zweifel, wenn Bietigheim Erster werden würde, würde Dresden sogar bleiben. Ja. Musst du dir mal überlegen.
Das ist spannend. Ja, wir wollen in die Zukunft gucken und wollen über unseren Kader sprechen. Und über unsere nächste Saison sprechen. Da sind ja auch viele gespannt. Wir haben bislang verkündet, dass wir 8 Spiele halten. Und ich glaube, die letzte Verkündung, die wir auf der Saisonabschlussfeier gemacht haben, mit der Verlängerung von Philippe Songe, die war mit lautem Jubel begleitet. Auch zu Recht, natürlich.
Das wird laut, ja.
Und ich denke mal, die Eckpfeiler im Sturm, wenn ich da jetzt an Sanne Sormanis denke, wenn ich an Louis Uffing denke, wenn ich an unsere Fighting Spirit-Reihe denke, mit Michael Fomin, Martin Schimanski, wo wir hoffen, dass die OP gut verläuft und er das in seinem Alter noch schafft, da drücken wir natürlich die Daumen. Und Edwin Schitz, auch wichtiger Spieler. Da hat man schon mal 6 Eckpfeiler. Und in der Verteidigung hat man ja auch schon Philipp Kuschel verkündet, man hat Niklas Mannes verkündet, das sind unsere 8 Spieler. Ich glaube, das Gerüst für nächste Saison, das steht schon mal.
Der steht, also ich glaube, wir sind auch, was die Zu- und Abgänge angeht, sind wir
sehr weit, schnell und fix, ja.
Sind wir sehr weit, also die Verabschiedung haben wir ja auf der Saisonabschlussfeier schon durchgegeben gehabt. Ich denke, dass du ein sehr, sehr solides, gutes Grundgerüst hast und dass auch die Eckpfeiler sind, wieso die Saison so erfolgreich gewesen ist. Mhm. Der ein oder andere würde ich mir persönlich wünschen, dass er bleibt. Da bin ich sehr gespannt, wann da irgendwelche Pressemitteilungen rauskommen. Und ja, alles andere muss man dann dementsprechend natürlich sehen. Aber die Weichen sind zumindest schon mal ganz gut gestellt.
Also ich habe unseren Geschäftsführer gefragt. Ich kann jetzt nichts verkünden. Also er hat ja darauf spekuliert, dass ich irgendwas bekomme. Aber in dieser Woche wird wohl nichts an Neuigkeiten passieren. Aber dann könnte sein, dass irgendwas passiert. Wir hoffen es. Wir gucken mal. Also wir haben schon im Social-Media-Team abgesprochen, dass wir auf jeden Fall die Sommerpause gut füllen werden und gut versuchen zu überbrücken. Aber das, was wir sagen können aus rein sportlicher, objektiver Sicht ist, dass, ich sag jetzt mal, die Abgänger von Nado Nakzam und von Adam Kiedewitz, die ja in der zweiten Reihe gespielt haben als deutsche Spieler, dass es natürlich darauf ankommen wird, hinter der, ich sag jetzt mal, ersten Scoring-Reihe mit Üffing und Sanche dann auch deutsche Spieler zu haben, die ja diesen Platz ersetzen können. Ich glaube, das wird eine der Königsmützen müssen. Das wird eine der Königsfragen, glaube ich, sein. Ja,
also wenn du solche Spieler gehen lässt, dann musst du natürlich auch schauen. Ne? Also wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen alles so passiert ist. Man kann es ja nur rein auf dem Eis bewerten. Und da fand ich gerade den Adam Kiedewitz, fand ich, ja, also deutscher junger Stürmer macht 20 Hütten, ne? Geht von Reihe 1 bis Reihe 2 über Reihe 3, wird da als, ich sag mal, Lückenfüller irgendwo verwendet. Da finde ich persönlich, das nur aus Fansicht jetzt, finde ich es schade. Ich hätte ihn gerne weiter im Fuchstrikot gesehen. Ja, ich hoffe, dass der auf jeden Fall trotz alledem den Standort gut in Erinnerung hat. Und falls, wenn er das dann nochmal hört, schöne Grüße. Ich habe dir was versprochen, das halte ich dann dementsprechend aus. Auch, weil, das kann ich auch hier sagen, Adam und ich, wir verstehen uns super. Und ich habe ihm gesagt, egal wohin ihn sein Weg treibt, ich werde ihn auf jeden Fall besuchen gehen.
Ja. Ja, das ist natürlich spannend ist auch, wie die AL-Stelle gefüllt wird. Da ist ja noch eine AL-Stelle offen. Das ist natürlich auch entscheidend. Du hast es ja vorhin richtigerweise gesagt, die Ausländerpositionen müssen Spiele entscheiden, müssen mit Toren und Assists vorangehen. Das ist natürlich auch spannend, wie das dann ausgeht. Auch sicherlich spannend, nicht nur wie der Kader aussieht, sondern auch wie die nächste Saison überhaupt so läuft, weil wir ja eine Leichtbauhalle bekommen werden und nach aktuellstem Stand auf dem Güterbahnhof errichtet wird. Und da sind wir natürlich auch gespannt. Und wir werden auch, das haben wir im Social-Media-Team schon besprochen, werden auch davon berichten im Sommer, also in regelmäßigen Abständen auch vielleicht Bilder und Videos euch zukommen lassen. Vielleicht verirren sich Justin und ich mal da ab und zu mal da und stolpern da irgendwie über erste Baumaßnahmen.
Ja, vielleicht gibt es ja so ein Drehbuch oder sonst
was. Vielleicht gibt es irgendwie was und wir berichten euch mal, wie weit man da ist. Also wir sind natürlich auch super gespannt. Tom sagte mir, das wird von außen wird das fast so in Teilen so aussehen wie unsere jetzige Eishalle mit diesem Leichtbau und mit diesem Blech. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Es wird kuschelig, es wird schnuckelig mit 1500 Zuschauern, aber ich glaube, das, was dahinter steht oder steckt, ist natürlich die Freude auf die neue, richtige Halle.
Ja.
Und die ja hier an gleicher Stelle gebaut werden soll. Wir können euch sagen, das Eis ist abgetaut, die Sponsorenlogos auf dem Eis hängen zum Trocknen irgendwie über den Banden. Es werden schon Sachen rausgebracht, es stehen schon Container vor der Halle. Also
ja, die ganzen Gummimatten sind weg, ein paar Sitzschalen sind schon weg. Und
man spürt, dass das mit der Halle
zu Ende geht. Ja, man spürt, dass es zu Ende geht. Ne? Also die Tage, die sind gezählt. Und wo du es gerade gesagt hattest, da kam mir wieder dann so ein Spruch vom Alex, von unserem Physio in den Kopf.
Liebe Grüße.
Ja, das nehmen wir mit, wenn eine Leichtbauhalle ist, wenn man dann vier Mann, vier Ecke, ne, man lass uns das runter, bist du einfach rübertragen, geht das schneller. Ne? Spaß beiseite. Wie gesagt, schöne Grüße da auch an unseren Physiotherapeuten, an den Alex.
Wir können auf jeden Fall zwei Sachen schon mal ankündigen, zwei Dinge, die passieren werden. Und zwar werden wir am Ende der Woche auf eine Trikot-Auktion hinweisen, weil wir unser Alternate-Trikot, das schwarze Trikot, in einer Auktion freigeben werden. Das heißt, da wird es einen Post geben Ende der Woche, dass wir da Trikots an den Mann und an die Frau bringen wollen. Und wir werden auch im Mai hier einen Lagerhallenverkauf haben, wo wir nochmal ein paar Dinge an Ausrüstungsgegenständen oder irgendwie sowas auch hier verkaufen werden. Also das sind auf jeden Fall zwei Programmpunkte, die jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall kommen. Da bitte ich euch, Social Media auf jeden Fall zu beachten. Und wir werden aber auch, denke ich mal, was den Kader anbelangt, vielleicht nicht in dieser Woche, aber vielleicht ja in der nächsten und übernächsten Woche vielleicht auch irgendwas in Sachen Verlängerungen oder Neuzugängen, wie auch immer, euch verkünden können. Bleibt da einfach eng dabei, wir werden euch da auf jeden Fall versorgen. In den Ostereiern war kein Hinweis, muss ich die Fans enttäuschen, haben einige irgendwie spekuliert, weil im letzten Jahr wurde ja auch irgendwie ein Ei lettisch angemalt, komische Idee irgendwie, weiß ich nicht, wie die hatte. Diesmal ist aber keine Farbgebung da drin, also bitte jetzt nicht die Ostereier nochmal wälzen.
Könnte ja auf ein neues Trikot hinweisen, weil auf ein neues Trikot meistens hinweisen. Sind ja auch, wir haben ja auch ein schwarzes, ein weißes mit roten Streifen, also wir haben schwarzes, wir haben rotes.
Stimmt, das ist auch möglich.
Ja, also das würde jetzt das mit den Trikotfarben so zusammenpassen. Ja? Also ja. Vielleicht, mal gucken. Nein, also das war jetzt nur so salopp gesagt. Nicht, dass jetzt da irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörer auf einmal sagen, pass mal auf, der hat jetzt gesagt, wir kriegen ja solche Trikots. Ich weiß da offiziell von gar nichts. Und wie der Olli jetzt so gesagt hat, ja, wir versuchen euch mit dem Baustellen-Tagebuch, nenne ich es jetzt einfach mal, so ein bisschen mitzunehmen. Und ja, alles andere erfahrt er dann über Social Media, was die Abteilung dann alles schon geplant hat. Weiß ich selber auch nicht. Muss dann auch immer schön warten. Ich gebe nur weiter, Olli. Zögert es nicht so lange hinaus. Die Sommerpause darf nicht so lang werden. Füllt sie gut.
Ja, machen
und,
wir.
Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die neue Saison. Dann auch eben in dieser Leichtbauhalle. Die Vorfreude da auf die neue Halle, die überwiegt. Wirklich absolut.
Ja, also du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Also ich glaube, die Vorfreude ist da. So ein bisschen Wehmut ist natürlich da. Man hat noch mal auf dem Eis gestanden, hat noch mal den einen oder anderen Puck geschossen. Aber natürlich ist auch die Freude da auf das neue Kapitel. Und ich glaube, die Rahmenbedingungen sind da. Wir haben starke Spieler im Kader gehalten. Jetzt hoffen wir, dass der Rest des Kaders auch noch so zusammenkommt und zu einer guten, ja, weiteren Erfolgsstory werden kann. Weil wir wollen ja unseren Platz bestätigen. Wir wollen ja jetzt nicht um die goldene Ananas spielen. Was hast du gesagt? Goldener Apfel oder sowas, wenn es für die Ananas nicht reicht.
Wenn es für die Ananas nicht reicht, dann goldener Apfel. Ja, also wenn man mich fragt, ja, Duisburg auf die 1. Ne, ganz
Duisburg einfach. Auf die 1. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, wir gehen jetzt ein bisschen in die Sommerpause, was den Podcast anbelangt, aber nicht zu lange. Wir werden aber sicherlich auch mal, das ist auch ein Anliegen von mir, so ein bisschen auch videomäßig ein bisschen was machen und wie Justin es angesprochen hat, unter anderem von den Ersatzhallenbauten, kann man das so nennen, berichten. Das war die 20. Folge von der TIT. Vielen Dank, Justin, dass du dir die Zeit genommen hast und Rede und Antwort gestanden hast in gewohnt emotional differenzierter Art und Weise.
Ja, vielen Dank, dass ich das hier in dieser wundervollen Schiedsrichterkabine, und da grüße ich alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des DEB
natürlich
nochmal, machen durfte. Bis dahin auf jeden Fall auch von mir eine super schöne warme Sommerpause. Holt euch schön Sonnenbrand. Ich hoffe, ab Mitte August wird es wieder ein bisschen kühler.
Den Wünschen schließe ich mich natürlich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüße aus dem Fuchsbau, euer Olli.
So, Duisburg, wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse. Ganz stark. Und jetzt die Chance rein. Und so.
Tor! Da ist es. 5:4. Und wer macht es? Nano Nackam. Bringt die Füchse in Führung. Ja. Der Wahnsinn.
Natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen.
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.